Im Rahmen der Entwicklung unserer Aktivitäten suchen wir einen Teamleiter. In Verbindung mit der Geschäftsleitung werden Sie die Arbeit Ihres Teams vor Ort organisieren, die Ausführung der Aufgaben, für die Sie verantwortlich sind, kontrollieren, die Mitglieder Ihres Teams motivieren, sicherstellen, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen richtig eingesetzt werden. Beschreibung des Profils: Sie haben eine gute Erfahrung im Management. Sie haben gute zwischenmenschliche Fähigkeiten. Sie haben ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein. Wer hat nicht schon einmal eine solche Stellenanzeige überflogen? Ein Profil, das für eine zu erfüllende Aufgabe erforderlich ist, mit menschlichen Qualitäten, die in den Dienst eines Chefs gestellt werden müssen. Heute Morgen möchte ich mit euch eine einfache Geschichte durchgehen, die wahrscheinlich jedem bestens bekannt ist. Aber wenn wir uns dazu entschließen, uns mit den Personen zu identifizieren, könnte sich unser Leben dadurch grundlegend verändern. Lesen wir Lukas 5, Vers 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängt sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wir befinden uns am Anfang des Wirkens von Jesus. Er befindet sich in Galiläa, im Norden Israels, am See Genezareth. Seltsamerweise drängt sich die Menge um Jesus nicht um Wunder, Heilungen, ausgetriebene Dämonen oder etwas anderes Spektakuläres zu sehen. Die Menge drängt sich, um das Wort Gottes zu hören. Die Menge dürstet nach dem Wort Gottes. Sie dürstet nach einem Sinn in ihrer Existenz. Sie dürstet nach Wahrheit. Sie dürstet nach einer vertrauenswürdigen, kohärenten, einfache, aber tiefgründige Lehre. Sie sehnt nach etwas anderem als die schönen Theorien, die von scheinheiligen religiösen Führern vorgetragen werden. Jesus ist in seiner Lehre ganz anders. Er lehrt mit Autorität. Jeder kann es verstehen. Jeder fühlt sich angesprochen. Er verkörpert gleichzeitig Stärke und Sanftheit. Er erweckt Vertrauen. Sind wir noch durstig nach dem Wort Gottes? Oder sind wir so daran gewöhnt, dass sie in uns nicht mehr wirkt? Petrus und seine Mitarbeiter sind auch da am Ufer des Sees und sind mit ihrer Arbeit beschäftigt. Sie sind Jesus schon bei anderen Gelegenheiten begegnet, aber offensichtlich hat das ihr Leben noch nicht wirklich beeinflusst. Vielleicht so wie der eine oder der andere von uns heute Morgen. Es scheint jedoch, dass inzwischen Jesus und Petrus eine besondere Beziehung aufbaute. In jedem Fall begann diese erst erstehende Gruppe von Jüngern zu sehen, dass Jesus nicht irgendwer war. Sie begannen die Wunder zu sehen, die er vollbrachte, die außergewöhnliche Dinge, die einen nicht gleichgültig lassen konnten. Ich erkenne bei Petrus drei Haltungen, die es Jesus ermöglichten, sich auf sein Leben auszuwirken. Das erste: Petrus ist verfügbar, bereit, sich stören zu lassen. Als Jesus, vielleicht weil er von allen Seiten von der Menge bedrängt wurde, ihm das Boot mit Fahrer ausleiht, ist er einverstanden, verfügbar. Er lässt sich in seinem Programm als Chef eines kleinen Fischerbetriebs umwerfen. Im Vers 2 lesen wir, dass die Fischer aus dem Boot gestiegen waren, um ihre Netze zu säubern. Das ist eine Arbeit. Haben sie sich die Zeit genommen, ihre Netze wieder einzupacken und ihre Arbeit im Boot fortzusetzen? Sicher ist, dass die Netze im Boot waren, als Jesus sie aufforderte, sie auszuwerfen. Und offensichtlich war nicht nur Petrus im Boot. Daraus könnte man schließen, dass er mit Waffe und Gepäck wieder auf den See hinausfuhr. Jesus wollte sehr wahrscheinlich besser gehört werden. Er konnte vom Meer aus auf ein natürliches Amphitheater blicken. Und wir wissen auch, dass die Wasseroberfläche ein natürlicher Verstärker ist. Petrus ist für den Herrn verfügbar, bereit, sich herumschubsen zu lassen. Und es würde mich nicht wundern, wenn er auch dem zuhörte, was Jesus von seinem Boot aus lehrte. Er war da mit seinen Netzen. Wir lesen aber nicht, dass er irgendeine Reaktion hatte auf Jesus Predigt. Wir wissen nicht, ob er berührt wurde, ob er die Sünde überführt wurde. Ob er Buße tat. Lukas sagt nichts davon. Wie ist unsere Haltung? Unsere Haltung. Sind wir in derselben Haltung? Sowohl die der Menge, die das Wort Gottes hören will, als auch die des Petrus, der bereit ist, sich vom Herrn stören zu lassen. Jesus braucht Menschen, die zuhören. Er braucht Menschen, die in ihrem wilden Lauf innehalten können, um sich ihm zur Verfügung stellen. Jesus möchte eine Wirkung auf uns haben. Ich weiß nicht, wollen wir etwas Besonderes mit ihm leben. Jeder drückt heute aus, dass er übergebucht ist. Der Chef verlangt immer mehr. Die Gesellschaft setzt uns unter Druck von einem Standard, den wir brauchen. Ein bestimmter Lebensstil, teure Urlaube. Und dieser Druck lässt uns Entscheidungen treffen, die uns überbuchen. Das ist einfach so. Die Qualitätszeit mit der Familie wird untergraben. Und die Krümel, die übrig bleiben, sind für ein Kalenderblatt, das schnell zwischen Frühstück und Zahnbürste gelesen wird. Vielleicht sehnen wir uns nach etwas anderem. Aber es braucht Mut, sich zu ändern. Und wir haben oft die Kraft nicht dazu. Aber wir können das dem Herrn sagen. Wie ist unsere Herzensbereitschaft? Jesus hatte Zeit für die Menge. Aber er kümmert sich auch um den Einzelnen. In diesem Fall, er bekümmert sich um Petrus. Ich weiß nicht, ob es für den Petrus bequem war. Ohne Möglichkeit zur Flucht. Gefangen in der Falle seiner Verfügbarkeit. Er ist hier in seinem Boot. Jesus spricht ihn, er spricht ihn an. Nicht mehr zur Menge. Und er muss sich jetzt positionieren. Mir scheint, dass es auch hier einen Schlüssel gibt, um etwas mit dem Herrn zu erleben. Wir können uns nicht immer in der Menge verstecken. Ein Moment lang geht es darum, aus der Anonymität herauszutreten. Haben wir das schon gemacht? Erste Schlüsselhaltung, Verfügbarkeit, Vers 2 und 3. Zweite, Vers 4 bis 7, Petrus vertraut und gehorcht sogar einem unverständlichen Befehl. Petrus ist ein professioneller Fischer. Sicherlich hat er Jesus bei der Arbeit gesehen, zumindest in Bezug auf seine Schwiegermutter. Oder zumindest hat er von den unglaublichen Dingen gehört, die Jesus getan hat. Aber hier treibt es Jesus zu weit, indem er den Befehl gibt, weiter hinauszufahren, in tiefe Gewässer, um die Netze auszuwerfen. Was weiß dann ein Zimmermann über den Beruf des Fischers? Offen gesagt, es ist mitten am Tag. Wir haben die Nase voll. Wir haben gerade eine Predigt gehört, sind dabei schon fast eingeschlafen. Wir haben die ganze Nacht umsonst gearbeitet. Und dieser Prediger, dieser hochqualifizierte Lehrer, fordert uns heraus, die Netze auszuwerfen. Offen gesagt, daran ist einfach nichts Vernünftiges. Man wird uns auslachen, das kann man doch nicht. Seltsamerweise geht es hier tatsächlich nicht um intellektuelles Wissen, auch nicht um Kompetenz und Know-how beim Fischen. Jesus gibt Petrus einen Befehl und Petrus, der zwar diskutiert und argumentiert, wird diesen Befehl ausführen. Und dabei seine ganze Mannschaft erfahrene Fischer mitreißen. Neuer Schlüssel, um etwas mit Jesus zu erleben. Auch wenn uns ein Befehl völlig verrückt, unpassend, unglaublich erscheint, wenn Jesus das von uns verlangt, dann lasst es uns tun. Wir werden niemals verlieren. Ich bin beruflich Ingenieur. Als ein Missionskollege zu mir kam, und sagt, ich glaube, du solltest deinen Beruf lassen. Dreimal weniger Eingänge. Das ist doch verrückt. Das kann man doch nicht. Ich habe eine Familie. Ich habe aber nie was verloren, ja? Mit Jesus. Wann haben wir das letzte Mal etwas getan, nur weil Jesus es gesagt hat? Ohne vorher auf x Zeichen zu warten, die seine Worte bestätigen. Wir müssen zugeben, dass wir manchmal sagen, dass wir auf Zeichen warten, die bestätigen, dass der Herr dieses von uns verlangt. Aber in Wirklichkeit ist das für uns eine Ausrede, um nicht zu tun, was er uns fragt. Wann haben wir das letzte Mal so gehandelt, wie Jesus es uns von uns verlangt hat, ohne unser professionelles Wissen in den Vordergrund zu stellen? Sind wir nicht oft an Maßen und meinen, es besser zu wissen als Gott? Petrus machte eine unglaubliche Entdeckung. Seine Professionalität ließ ihn mit leeren Händen nach Hause gehen. Hat er nicht gefangen. Aber sein Gehorsam gegenüber einem völlig verrückten Befehl brachte ihm eine ungewöhnliche Belohnung ein. Was für ein Umkehren. Die von der beruflichen Arbeit erhoffte Fülle wurde durch etwas umgeworfen, das völlig unangemessen erschien. Wie oft mag uns das, was der Herr von uns verlangt, aus menschlicher Sicht zum Scheitern verurteilt erscheinen? Und doch ist er der souveräne Gott, dem nichts unmöglich ist. Glauben wir das? Ein kleiner Vertrauensschritt hat große Auswirkungen auf unser Leben. Egal, ob wir aus unseren Vertrauens- und Komfortzone heraustreten müssen. Drittens, also das erste, Verfügbarkeit. Zweite, Vertrauen und Gehorsam. Drittens, Petrus ist ehrlich und drückt aus, was er erlebt. Vers 8 bis 10. Petrus hat eine große Lektion gelernt. Man könnte sagen, dass Jesus ihn ernsthaft geputzt hat. Er wurde positiv gedemütigt. Und welche Wirkung hat das auf ihn selbst? Vers 8. Simon wurde sich seiner Sünde bewusst. Geh weg von mir, Herr. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Es erfordert Demut, dies zu erkennen. Unser Ego leidet darunter. Es braucht Demut, um unsere eigenen Bemühungen, es allein zu schaffen, anzuerkennen. Es braucht Demut, um den Blick Jesus auf unser Leben zu akzeptieren. Es braucht Demut, um zu erkennen, dass unsere Bemühungen, akzeptabel zu sein, nutzlos sind. Seltsamerweise beschreibt Lukas nicht, wie Petrus überglücklich über den guten Fang ist. Er bringt ihm ja auch finanzielle Ressourcen. Petrus und seine Kollegen hatten zu Recht Angst vor Jesus, vor seiner Macht, vor seinem erstaunlichen Handeln. Haben wir jemals ein solches Gefühl gehabt? Das können wir nur in der Nähe von Jesus erleben. Wann werden wir in rechter Gottesfurcht zum Herrn sagen, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin deiner unwürdig. Verzeih mir meine Selbstgenügsamkeit, verzeih mir mein Ungehorsam, verzeih mir, dass ich dich bei meinen Entscheidungen nicht konsultieren. Verzeih mir, dass ich mich vor allem auf meine eigene Ressource verlasse. Verzeih mir, dass ich dich in Wirklichkeit verachte. Wir müssen, wie Petrus, erkennen, dass unsere Sünde, auch unsere christliche Sünde, in Wirklichkeit eine Barriere darstellt, um uns Gott zu nähern. Unsere Sünde hindert uns daran, wirklich in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und solange wir das nicht erkennen, können wir nur den Eindruck oder sogar die Illusion erwecken, dass alles in Ordnung ist. Ich kenne euch nicht, das ist sehr gut so. Wenn wir doch mehr ausdrücken könnten, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Wir sollten uns nicht selbst durch falsche Überlegungen täuschen. Wer meint, er sei gut genug, um in der Gegenwart Jesus zu bleiben, befindet sich auf dem falschen Weg. Wenn Gott uns in seine Gegenwart aufnimmt, dann niemals, weil wir gute Menschen sind, gut genug, um seine Gunst zu verdienen. Diese Haltung der Reue ruft nach der Gnade des Herrn. Jesus sah diese Einstellung bei Petrus, seine Bereitschaft, sein Vertrauen, sein Gehorsam, aber auch seine Ehrlichkeit. Sie waren der Schlüssel zu einer Anstellung in Gottes Dienst. Vers 10 bis 11, Petrus wird nun berufen und beauftragt. Jesus beruhigt ihn, sei ohne Furcht. Petrus wollte, dass Jesus sich wegen seiner Sünde von ihm entfernt. Aber Jesus handelt genau umgekehrt. Er nähert sich ihm an. Die Erkenntnis unserer Sünde führt zur Reue, die den Graben zwischen uns und Gott überbrückt. Was für eine Gnade! Jesus richtet Petrus auf, so wie er es für uns tut. Diese Haltung eröffnet neue Perspektive und Jesus wird sie ihm offenbaren. Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Die Parallelstelle in Matthäus und Markus fügt hinzu, dass Jesus sagt, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen, von Jesus beauftragt. Da folgten Petrus und wahrscheinlich auch Andreas, Jakobus und Johannes Jesus nach. Stellen wir uns einfach mal vor, dass Petrus nach Hause kommt und seiner Frau erklärt, dass er sein Geschäft aufgibt, um Jesus nachzufolgen. Meine Damen, wie wäre das, wenn der Mann nach Hause kommt und sagt, tschüss, ich gehe jetzt, um Jesus nachzufolgen? Sind wir im Alltag Nachfolger Jesus? Im Alltag, nicht nur am Sonntag. Du hast von der Arbeit gesprochen. Morgen, übermorgen, sind wir Nachfolger Jesus. Von nun an wirst du ein Menschenfischer sein. Das ist natürlich ein prophetischer Ruf. Diese Männer mussten zuerst ausgebildet werden. 3 Jahre intensive Ausbildung. Jesus hat sie in seine Nachfolge gerufen, um sie bei sich zu haben, um sie zu lehren, um ihnen Verantwortung zu übertragen, um sie zu bewerten und zu korrigieren, um sie mit der Realität ihres Herzens zu konfrontieren, mit ihrem Egoismus, ihrem übergroßen Ego und all ihren schlechten Orientierungen, die so sehr von menschlichen Gedanken geprägt sind. Sie mussten Misserfolge erleben. Und Misserfolge sind pädagogisch wertvoll. Denn wir lernen aus unseren Misserfolgen. Zum Beispiel, Petrus konnte sich nicht vorstellen, dass Jesus leiden und am Kreuz sterben würde und dann 3 Tage später wieder auferstehen würde. Gott bewahre, das wird dir nicht passieren. Und Jesus musste ihm zurücksattern. Deine Gedanken sind nicht die Gottes, sondern die der Menschen. Petrus musste lernen, dass er Jesus nicht aus eigener Kraft folgen kann. Er dachte, er sei besser als alle anderen. Auch wenn dich alle verlassen, ich werde dich nie verlassen. Und Jesus musste ihm offenbaren, dass er ihn 3-mal verleugnen würde. Und so geschah es. Und dann musste er und die anderen Jünger erkennen, dass sie sich in Bezug auf die Mission Jesus geirrt hatten. Das hat sie stark verunsichert. Seine Herrschaft war nicht irdisch, sondern himmlisch und ewig. Ihr Missverständnis ließ sie so sehr den Boden unter den Füßen verlieren, dass alle außer Johannes Jesus verließen. Gerade als er seine Freunde gebraucht hätte, um ihn zu unterstützen. Welche bittere Niederlage, die notwendig waren, um den sündigen Menschen zu formen, damit er das erfüllen kann, wozu er berufen wurde. Apostelgeschichte zeigt uns das danach. Zuerst 3000 Personen, schöner Fischfang, ne? Kapitel 3 und 4, nochmal 2000. Wunderbar. Wer hätte auf Petrus gesetzt? Wahrscheinlich niemand. Aber Petrus war ein ehrlicher Typ. Er tat immer wieder Buße. Sein Glauben wuchs, sein Dienst auch. Und er war bereit, dem Ruf zu gehorchen, der an ihm ergangen war. Er folgte Jesus. Ich komme zum Schluss. Petrus wurde vom Fischfischer zum Menschenfischer, weil er Jesus vertraute und es wagte, die Herausforderungen, die vor ihm lagen, mit Gottes Hilfe anzunehmen. Derselbe Petrus wird später als alter Mann seine Leser ermutigen, Werkzeuge in Gottes Hand zu sein. Natürlich ist nicht jeder dazu berufen, vor einem großen Menschenmengen zu predigen. Natürlich. Aber jeder Christ hat eine Berufung bekommen. Jeder Christ ist dazu berufen, einen Lebensstil zu entwickeln, den Gott gutheißen kann und der ein Zeugnis sein wird, der herausfordernd ist, die Fragen aufwirft, so dass man danach sagen kann, welche unsere Hoffnung ist. 1. Petrus 2, Vers 12. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Bösen nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Kapitel 3, Vers 15 und 16 sagt ungefähr dasselbe. Welchen Ruf hast du erhalten? Was hat dir der Herr ans Herz gelegt, indem er dich mit dem dafür notwendigen Gaben ausgestattet hat? Welche von Gott bekommene Fähigkeiten willst du ihm zur Verfügung stellen? Gott fragt uns nie, etwas zu tun, wofür uns er vorher nicht ausgerüstet hat. Nie. Ich fasse zusammen. Kultivieren wir mit Gottes Hilfe die Bereitschaft, auf Gott zu hören und verfügbar sein. Entwickeln wir Vertrauen und Gehorsam in den kleinen Dingen des Lebens. Seien wir ehrlich mit dem Herrn und lassen wir uns vom Herrn einstellen, wie es ihm gefällt. Er ist ein guter Chef. Herr Jesus, danke, dass du mit jedem von uns was machen willst. Schenke du uns die gute Haltung, die dir dann die Möglichkeit gibt, das Große zu tun, was du vorhast mit uns. Du bist ein guter Chef. Wir wollen dir folgen und gehorsam sein. Zu deiner Ehre. Amen.